Episode 175 – Prozesse in der Bauindustrie. Kaizen2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Stefan Mika bei mir im Podcastgespräch. Er ist Lean-Experte und Baumanager bei einem Baumanagementunternehmen Gassmann und Großmann. Hallo, Herr Mika.
Hallo.
Schön, dass das so kurzfristig geklappt hat. Ich habe schon einen kurzen Satz zu Ihnen gesagt, aber sagen Sie nochmal zwei, drei Sätze mehr zu sich, wie Sie auch gegebenenfalls zu dem Thema Lean gekommen sind.
Ja, also kurz zu mir. Ich bin Diplom-Bauingenieur, komme aus Leipzig, lebe in Leipzig und habe bei der Firma Henry Schmid gearbeitet und habe dort auch noch meinen Malergesellen gemacht und ebenso meinen Lean-Experten. Und ja, wie bin ich zum Thema Lean gekommen? Ich habe vor gut 8 Jahren mit dem Herrn Professor Dr. Hürter, dort habe ich meine Diplomarbeit geschrieben. Und meine Diplomarbeit handelte um strukturierte Problemlösungsprozesse im Handwerk. Und da fand eigentlich eine richtige Vertiefung statt in das Thema. Ich bin dann auch gleich mit dem Thema dann bei Heinrich Schmid dann eingestiegen.
Mhm. Genau. Ja, da schließen sich ein Stück weit die Kreise. Mit dem Christian Hürter habe ich ja auch schon eine Episode gemacht. Die werde ich dann auch noch in den Notizen verlinken für den einen oder anderen, der da reinhören möchte. Jetzt reden wir heute über den Aspekt Bauprojektmanagement als Führungsprozess und Handwerksleistung auf den Baustellen als Leistungsprozess in der Bauindustrie. Und da jetzt zum Einstieg, was ist in Ihrer Wahrnehmung das Besondere, was zeichnet die zwei Prozessarten innerhalb der Bauindustrie besonders aus? Wo unterscheiden sie sich auch, das ist jetzt eine sehr umfassende Frage, von klassisch produzierenden Branchen?
Also ich glaube, ich werde es erstmal ein bisschen differenzieren. Warum Führungsprozess? Warum in diesem Bereich? Also im Projekt- und Baumanagement ist es ja so, wenn man es jetzt ganz speziell auch auf Sicht der Bauleitung sieht, hat der Bauleiter natürlich eine Führungsverantwortung auch auf der Baustelle. Mhm. Und der Bauleiter macht den Weg frei für die Gewerke auf der Baustelle. Und das kann er mit klassischen Methoden, die man heutzutage kennt, machen. Aber gerade in der Bauindustrie haben wir ja da festgestellt, dass da sehr großer Handlungsbedarf steht, großer Handlungsbedarf da ist und das ganz speziell in der Organisation der Baustelle. Mhm. Ja? Das heißt, wir können nicht die Gegebenheiten einer Baustelle verändern. Das heißt, eine Baustelle unterliegt vielen Einflüssen, die wir so gar nicht steuern können. Und was wir aber irgendwo beeinflussen können, ist halt die Organisation. Und da setzen unter anderem das Thema Taktplanung, Steuerung an und das Thema Last Planner, um die Führungsprozesse auf der Baustelle natürlich um ein Vielfaches zu unterstützen. Mhm. Jetzt vielleicht, wenn ich kurz fortfahre, jetzt haben wir ja noch das Thema Handwerksleistung auf der Baustelle. Warum jetzt nochmal speziell das Thema? Viele Bauunternehmen hören dann eigentlich mit den Führungsprozessen auf der Baustelle auf, weil sie Subunternehmer beschäftigen und dann irgendwo der Wirkungsbereich aufhört. Ja, genau. Sie können eine gewisse Grundlage bieten, sagen, okay, ich schaffe euch Baufreiheit auf der Baustelle. Aber mehr können oder kann man auch nicht tun als Bauleiter. Heinrich Schmid hat was ganz Besonderes. Sie haben noch komplett eigene Gesellen, eigene Handwerker, eigene Vorarbeiter, auf die natürlich das Projekt im Baumanagement einen direkten Einfluss hat. Und auch die Leute, weil sie ein Unternehmen sind, arbeiten sehr viel offener miteinander. Mhm. Und das ist natürlich eine sehr besondere Situation. Auf der einen Seite kann die Bauleitung den Weg frei machen für die eigenen Leute. Und auf der anderen Seite schaffen wir dadurch Bereiche für die Handwerker, in denen sie ihre eigenen Leistungsprozesse natürlich steigern können. sich auch damit beschäftigen können. Und ja, diese Rahmenbedingungen, diese Besonderheit bei Heinrich Schmid war natürlich großartig und birgt natürlich große Chancen.
Ja, also in meiner Wahrnehmung sehe ich irgendwo den großen Unterschied. Oder nochmal anders angefangen, viele Subunternehmer, auch wenn man es dort anders nennt, dann nennt man es halt Zulieferer, haben wir jetzt meinetwegen auch in der Automobilindustrie. Wenn man sich anschaut, wer alles an dem Auto beiträgt in den Schritten davor, da kommen wir ja auch schnell in den zweistelligen Bereich rein, ähnlich wie bei jetzt den Gewerken auf einer Baustelle. Da fehlt natürlich ähnlich einerseits der Zugriff auf die Unternehmen. Klar kann man unterstützend tätig sein im Sinne von Lieferantenmanagement und Lieferantenentwicklung. Aber in meiner Wahrnehmung ist es halt im Bauumfeld auf einer Baustelle nochmal ganz was Besonderes. Weil jetzt ein klassischer Zulieferer ja eine andere Art von Einbindung in die Wertschöpfungskette hat. Typischerweise überbucht er sich nicht in der Form, wie das halt auf einer Baustelle stattfindet. Weil er die Erfahrung über Jahrzehnte hinweg machen musste, also auf der Baustelle, dass ich nicht immer anfangen kann zu arbeiten, wenn ich da hinkomme.
Das ist richtig. Also wenn man was feststellt, ist, dass gerade Partnerschaften auf der Baustelle, die sich über die Jahre entwickeln, dass quasi ein Nachunternehmer lange Zeit mit anderen Bauunternehmen oder anderen Bauherren zusammenarbeitet und man durch dick und dünn geht, das Arbeiten natürlich ein viel, viel besseres ist. Ja. Jetzt ist es aber so, dass die Kundenlandschaft und auch die Baulandschaft so ist, dass es natürlich unterschiedliche Arten gibt. Ne? Nehmen wir jetzt mal öffentliche Bauträger. Da gibt es eine Ausschreibung und da bewerben sich wieder unterschiedlichste Unternehmen. Mhm. Das heißt, für diese Bauprojekte haben wir dann auch wieder eine völlig neue Konstellation an Zulieferern, ja, Subunternehmern, Zulieferern, Menschen und auch Vertragsformen, aber auch Architekten, Fachingenieure und so weiter und so fort. Und das macht natürlich die Bauindustrie oder grundsätzlich die Baustellen sehr besonders. Und wir haben immer wieder neue Herausforderungen, obwohl wir uns sagen, wir bauen doch immer wieder das Gleiche. Ja. Also vom Prinzip her bauen wir dann immer wieder ein Gebäude. Dort finden zum Beispiel Malerarbeiten statt. Also rein theoretisch müsste es ja immer wieder funktionieren. Aber die neue Konstellation birgen natürlich auch immer wieder neue Probleme, ein neues Konfliktpotenzial.
Ja. Also ich drücke es auch manchmal so aus. Im Grunde herrscht in nicht wenigen Fällen, bin ein bisschen vorsichtig, aber eigentlich herrscht ein ganzes Stück weit doch Krieg auf der Baustelle. Und jeder guckt bloß, bis der andere irgendeinen Fehler macht, um dann seine eigenen Themen, sagen wir mal, ein bisschen zu kaschieren zu können.
Nehmen wir vielleicht mal ein Beispiel, wo es vielleicht einfach sehr gut funktioniert. Und zwar auch im Bereich Ladenbau. Dort unter anderem für großes Fastfood-Unternehmen wurden deutschlandweit sehr viele Filialen umgebaut und dort hat man sehr kurze Bauzeiten. Ja, das heißt, die Filiale konnte nur eine Woche geschlossen bleiben oder gar zwei Wochen. Mhm. Und in zwei Wochen musste ein kompletter Umbau stattfinden in dieser Filiale. Mhm. Und das schafft man nicht, wenn man immer wieder eine neue Konstellation an Unternehmen für jede Baustelle auswählt und einsetzt. Das heißt, man hat feste Teams und feste Nachunternehmer, die dann immer eingesetzt wurden und in ganz Deutschland unterwegs waren. Und so hat man natürlich es geschafft, solche Baustellen in sehr hoher Geschwindigkeit zu schaffen. Und es fand natürlich auch eine sehr große Kooperation auf der Baustelle statt, weil sich die Leute und die Menschen kannten. Ja. Also das existiert tatsächlich auf dem Bau. Ja, also es ist nicht nur Krieg, es ist auch viel Zusammenarbeit da. Aber das kommt dann vor allem dadurch, wenn auch Unternehmen sehr oft und sehr lange miteinander arbeiten und ein Vertrauen aufgebaut ist.
Ja, das steht eben nicht von alleine. Ich habe da dieses Bild, dieses YouTube-Video von dem chinesischen Hochhaus, das, glaube ich, in 30 Tagen oder sowas hochgezogen wurde. Da liegt die wahre Kunst, liegt ja in der Logistik im Hintergrund. Nicht das, was vor Ort auf der Baustelle passiert. Ja. Spielt auch eine Rolle, aber die wahre Kunst, es würde alles nicht funktionieren, wenn ich nicht im Hintergrund die richtigen, in der im Hintergrund und im Vorfeld die richtigen Dinge machen würde.
Absolut, ja. Absolut.
Okay, ja. Jetzt hatten Sie schon zwei, drei Stichworte gesagt und ich möchte ein bisschen diese Methoden und Werkzeuge, Last Planner war eins, Taktplanung, da ein bisschen mehr reinkommen, weil ich weiß, dass definitiv nicht alle meine Zuhörer eben aus dem Bauumfeld kommen und wahrscheinlich mit den zwei Begriffen, gut, mit Takt vielleicht schon eher, aber mit Last Planner gar nichts verstehen, gar nichts drunter verstehen. Wenn Sie das noch ein bisschen vertiefen können.
Ja, ich versuche es mit einfachen Worten auszudrücken. Also Taktplanung und Steuerung ist natürlich eine Methode, die soweit eigentlich bekannt ist aus dem Lean-Kontext. Und in der Taktplanung, wie das Wort schon sagt, versucht man natürlich auf der Baustelle einen festen Rhythmus festzulegen. Das bedeutet, schafft man einen festen Rhythmus auf der Baustelle, ist man natürlich in der Lage zu sagen, das Gewerk X ist am Tag Y mit der Manpower zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Mhm. Also man kann das Just-in-Time-Prinzip eigentlich sehr gut wirken auf der Baustelle. Das Essentielle bei der Taktsteuerung ist, wahrscheinlich genauso wie in der normalen Industrie, ist die Steuerung. Das heißt, man muss natürlich schauen, dass man immer wieder im Takt bleibt und die Leute natürlich mitnimmt und abholt und alle brauchen ein gemeinsames Bild der Baustelle. Mhm. Also wenn man mal mit den klassischen vier Merkmalen spricht, ja, im Lean-Kontext, das heißt, das erste Merkmal Störungsfreiheit schaffen, das zweite ist einen Fluss herstellen, das dritte einen Takt, einen Rhythmus schaffen und das vierte ist das Pull-Prinzip, dann erfüllt eigentlich die Taktplanung und Steuerung alle vier Merkmale aus dem Lean-Kontext. Mhm. So, jetzt ist das natürlich für unsere Baustellen so eine Sache, das Thema mit dem Takt, weil eben nicht alles taktbar ist. Ja. Jetzt könnte natürlich mein ehemaliger Kollege Marco Schattmann, ich grüße ihn, auf diesen Weg um die Ecke kommen und sagen, Stefan, es ist alles taktbar auf der Baustelle. Wir können doch auch einen halbstündigen Takt festlegen, in dem die Handwerker arbeiten. Mhm. Und da hat er gar nicht so Unrecht, das ist tatsächlich möglich. Er selbst hat es bewiesen mit einer Ladenbaubaustelle. Als Pilotprojekt will ich dazu sagen, auch mit viel Vorarbeit, viel Vorleistung und die haben es geschafft, ein Laden in einer sehr kurzen Zeit zu bauen. Mhm. Vielleicht, da kann er ja mal vielleicht selber auch was dazu sagen. Ich möchte nur erwähnen, das ist möglich, aber desto mehr Takte in sehr kurzen Zeiten wir festlegen für unsere Baustellen, steigt auf der anderen Seite die Steuerung oder der Steuerungsaufwand auf den Baustellen, der ist dann natürlich extrem hoch, ja, weil man natürlich schauen muss, dass die Produktion natürlich am Laufen bleibt. Mhm. Und ich glaube, bei ihm waren bis zu 3 Ingenieure tätig gewesen, um die Horde an Handwerkern im Takt zu halten. Mhm. Das will ich nur damit sagen, also Takt auf der Baustelle ist sehr bekanntes Prinzip, aber es ist auch schwer zu halten, schwer umsetzbar auf den Baustellen.
Ja, und man darf, glaube ich, was mir jetzt durch den Sinn geht, man darf halt auch nicht vernachlässigen, jetzt, wenn ich meinetwegen wieder in die Automobilindustrie gucke, ja, oder in andere Industrien, wo das Thema Takt, Kundentakt, ja, gang und gäbe ist, da treibt man natürlich einen ähnlichen Aufwand, zum Beispiel in der Logistik, die natürlich das absolut fördern muss. Ich muss Routenzüge machen, ich muss Supermärkte einrichten, ich muss Kanban machen, solche Dinge, um den Menschen, die produktiv, wertschöpfend tätig sind, das Leben so leicht wie möglich zu machen. Also auch da würde ich sagen, kriegt man das nicht umsonst. Auch da muss man viel Hirnschmalz vor allen Dingen und viel an Grundlagen schaffen. Also ich sehe da gar
absolut,
nicht so einen großen
absolut
Unterschied.
Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Mhm. Ja, aber ich glaube, die wirklich breite Anwendung bis tief in den Handwerker runter, in der Taktplanung, sodass man sogar ganz kleine Takte festlegen kann, ich glaube, das ist schon noch ein bisschen weit entfernt. Ja, wir haben absolut es geschafft, auch in Takten zu arbeiten. Das ist jetzt, das will ich gar nicht außen vor lassen. Aber es ist viel, viel Luft nach oben und noch viel Arbeit, ja, was das Thema Taktung einer Baustelle angeht.
Ich denke, man darf einfach nicht vergessen, mein Auto baut man seit 100 Jahren, definitiv keine 200 Jahre, wenn wir mal das Vorfeld mit Kutschen und Co. abziehen. Seit wann gibt es Bauindustrie? Im Grunde seit Pharaoszeiten, also seit 4.500 Jahren oder so.
Genau, genau. Und da habe ich festgestellt, dass eigentlich das Last-Planner-Prinzip sehr viel mehr Anklang findet auf unseren Baustellen. Mhm. Wenn man jetzt vielleicht nochmal schaut, von den vier Merkmalen, die ich vorhin kurz erwähnt habe, bedient das Last Planner vor allem das Thema Störungsfreiheit. Ne? Störungsfreiheit in unseren Prozessen ist ja im Prinzip die Grundlage für all die anderen Themen. Ja. Ne? Kann ich störungsfrei arbeiten? Kann ich auch takten? Kriege einen Fluss hin? Und kann auch meine ganze Logistik dementsprechend anpassen? Genau. Und Last Planner beschäftigt sich vor allem stark mit dem Thema Störungsfreiheit auf der Baustelle und sicherlich auch Pull. Ja, wenn man das Thema Baufreiheit und das Thema Kooperation, ja, das ist ein sehr großes, sehr wichtiges Wort im Last Planner Kontext. Mhm. Mit aufnimmt. Und Last Planner müsste man sich vorstellen, oder ich habe es immer den Handwerkern so erzählt, im Prinzip eine ebenso Planung der Baustelle. Wir können sie auch klassisch planen, aber mit einer besonderen Steuerung, kooperativen Steuerung auf der Baustelle. Mhm. Also übersetzt ein kooperatives Abweichungsmanagement, das wir dort betreiben. Und da habe ich gemerkt, dass es den Handwerkern, Bauleitern sehr entgegenkommt, vor allem eine Übersicht und eine sehr strukturierte Kommunikation auf der Baustelle einzuleiten. Mhm. Ich weiß, meine Kollegen, die sicherlich da sehr methodisch unterwegs sind, da gibt es richtig feste Schritte, die man methodisch verfolgt im Last Planner. Und das wird auch so gemacht. Und die Bereitschaft zur Anwendung dieser Methode ist sehr hoch. Das war vor allem auch bei Heinrich Schmid sehr hoch. Da konnten wir sehr gut die Handwerker abholen.
Ja, weil ich glaube, im Grunde will ja jeder Wert schaffen, Wert schöpfen. Es darf ihm halt nur nichts so in die Quere kommen, dass er zum Schluss für seine Leistung nicht so bezahlt wird, wie er es eigentlich erwartet.
Genau.
Und wenn mir da jemand was auf dem, auf dem silbernen Teller anbietet, einen Weg, dann wäre ich ja, glaube ich, schon dumm, um es mal krass auszudrücken, wenn ich mir das nicht mal angucken würde.
Genau, und da sind wir auch beim Thema agil. Ne? Das heißt, gerade auch bei Last Planner und in der Steuerung, ich beziehe mich jetzt mal auf die Steuerung, da wird halt viel mit agilen Instrumenten gearbeitet, weil sich dann doch tatsächlich täglich auch ein Bauablauf ab und zu ändert, ja, und das kann man dort mit agilen Methoden sehr gut umsetzen.
Ja. Agil wahrscheinlich weniger unter dem Aspekt, ständig auf neue Kundenanforderungen zu reagieren, sondern agil eben im Sinne von auf all das, was halt platt ausgedrückt irgendwo schief gehen kann.
Richtig, richtig. Also da kann halt beispielhaft der Trockenbau kann dann halt mal nicht am Montag stattfinden, weil vielleicht noch keine Baufreiheit herrscht. Es findet dann halt am Freitag statt. Ne? Und das plant man dann agil in gemeinschaftlichen Sitzungen, wo alle Beteiligten auch vor Ort sind und sozusagen auch alle mit abgeholt werden. Mhm. Ja? Und das ist sehr, sehr wichtig auf der Baustelle.
Ja. Gut, jetzt haben wir ja schon gerade bei der Unterhaltung den Schwerpunkt noch auf der Führungsprozessebene gehabt. Jetzt gibt es aber ja auch, da hatten Sie, glaube ich, das Stichwort jetzt nicht genannt, jetzt gibt es ja auch was für die Leistungsprozessebene.
Genau. Wir haben auf der einen Seite unseren Handwerkern eine Unterstützung mit auf den Weg gegeben. Ich würde es erstmal als Instrument bezeichnen. Das ist der SIST-Vergleich, der unter Federführung von Herrn Hürter mitentwickelt wurde. Und warum dieses Werkzeug, warum dieses Instrument für diese für unsere Handwerker? Wir hatten das Problem, dass unsere Handwerker blind auf den Baustellen unterwegs waren, wenn es um Kennzahlen ging. Das heißt, ein Handwerker hatte vom Bauchgefühl her und über dem spitzen Daumen hatte er schon eine Ahnung, wie seine Baustelle läuft. Aber er wusste es nicht schwarz auf weiß und er wusste es erst 4 Wochen später oder 6 Wochen später, als dann die tatsächlichen Kosten der Baustelle dann auch da waren. Ja. Das andere betrifft natürlich auch, gerade im Handwerk rechnet man oft auch mit Stundenaufwand, den man auf Baustellen hat. Und mit diesem Stundenaufwand kann man natürlich auch sehr gute Vergleiche führen, ohne erstmal das Thema Geld zu berühren. Und das Instrument, so ist Vergleich, war eines oder ist auch eine sehr gute Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit Informationen über seine Baustelle zu bekommen. Wo steht man? Und das ist nicht nur für den Handwerker, sondern auch für die Führungskraft sehr wichtig, um dann halt eben zu handeln auf der Baustelle. Ja. Jetzt ist es aber auch so, man möchte natürlich irgendwo einen KVP-Prozess natürlich auch einleiten auf der Baustelle, wo man auch ein Vorher-Nachher vergleichen kann. Und auf den Baustellen war es oft so gewesen, dass man zum Beispiel immer wiederkehrende gleiche Räume hatte, ja, und immer wiederkehrende gleiche Tätigkeiten. Sei es zum Beispiel das Tapezieren, sei es der Anstrich oder sei es den Boden zu verlegen. Und da wurde von Heinrich Schmid eine Methode entwickelt, der Baustellencamps, die primär erstmal außerhalb in ein bisschen in Laborweise stattgefunden hat, wo sozusagen mehrere gleichartige Räume aufgebaut wurden und sich dort die Handwerker trafen, um jetzt ein bisschen spielerisch ausgedrückt gegeneinander anzutreten und voneinander zu lernen. Und diese Methode ist und wurde ebenso auch auf der Baustelle angewendet. Wenn das direkt auf der Baustelle angewendet wird, hat das natürlich einen sehr besonderen Effekt. Die Leute finden Dinge, wie sie ihren Arbeitsplatz effizienter gestalten können und gegebenenfalls Transportwege verkürzen können, vielleicht auch mit weniger Beständen auf den Baustellen auskommen, weniger Mängel produzieren und so weiter und so fort. Und das ist natürlich für die Leistungsprozesse und Leistungssteigerung natürlich ein sehr starkes Werkzeug für die Baustelle.
Ja, das erinnert mich an eine Situation bei einem Kunden von mir, auch im Maler-Tapezierer-Umfeld, wo ja klassisch jeder in einem Raum arbeitet, den typischerweise, wenn er die Decke machen kann, was ich, Klammer auf, spannend finde, dass in den östlichen Bundesländern ja dieses, man soll es nicht weiter erzählen, dieses Laufen auf der Leiter möglich ist, wo also die Menschen selber gelernt haben, irgendwann mal in ihrer Ausbildung, wie man halt alleine eine Decke tapeziert, was in den westlichen Bundesländern halt wahrscheinlich aus Berufsgenossenschaft und Sicherheitsbestimmungen halt nicht gelernt wird und man da immer zu zweit sein muss. Aber was ich da sehr, sehr spannend fand, eben, dass es einen Mitarbeiter gab, der vermutlich seit über 30, wenn es so seit über 40 Jahren halt tapezierte, aber irgendwann mal gelernt hat, um die Ecke rum zu tapezieren, nicht auf Stoß zu tapezieren und dann mit dem Dilemma da war, wie reiß ich denn plötzlich, wenn halt die Ansage war, nee, wir tapezieren auf Stoß und wir machen anschließend eine Fuge da rein. Der konnte diese 2,50 Meter nicht fehlerfrei reißen, nach 40 Jahren. Und der hat auch nie gesehen, wie machen denn das denn die Kollegen, weil die ja in einem anderen Raum gearbeitet haben. Also genau diesen spannenden Aspekt mit dem Baustellencamp, wo ich plötzlich mal die Chance habe zu beobachten, hey, wie machen die anderen das?
Genau. Und gleich wieder das Umsetzen und auch Messen.
Ja.
Also bei der Methode Baustellencamp, um den Handwerker natürlich auch zu zeigen, hey, passt auf, aufgrund dieser Anwendung, ja, was auch immer das jetzt ist, haben wir jetzt einen Zeitvorteil von 25%. Gut. Herausgeholt. Ne? Und ohne, dass ihr einen Tropfen Schweiß jetzt irgendwie vergossen habt.
Das ist nicht genau
das ist das Wichtige. Ne? Also nicht härter arbeiten, ja, intelligenter arbeiten.
Genau, ja. Das war da genau die Situation, dass der Kapo auf der Baustelle halt abends festgestellt hat, hey, der eine ist zu langsam. Der ist in der Größenordnung 20-30% langsamer, weil die Zeit, wo er dann die kleinen Ecken nachschneiden muss, in der Zeit tapeziert er typischerweise eine Ecke. Also sprich, bei vier Ecken klassisch in dem Raum ist er halt eine Ecke langsamer. Und genau. Abends sagt ihm halt sein Kabo, hey, du bist zu langsam. Und was passiert dann? Er versucht halt hektischer zu arbeiten oder versucht es mit Geschwindigkeit irgendwie wettzumachen und produziert natürlich dadurch klassisch eher mehr Fehler als weniger. Und verschlimmert im Grunde die Situation. Und weiß aber gar nicht, was er tun soll. Ja, sehr spannend. Okay, beim Takten ist klar, Bezug zum klassischen Lean-Management, wo sehen Sie dann auch Rückkopplungen eventuell wieder zurück? Wo könnten klassische Branchen aus solchen Dingen was lernen?
Vielleicht noch einen Aspekt, ja, ja. Weil Sie gerade Taktplanung noch mal erwähnten. Auch wenn Taktplanung und Steuerung im Moment noch einige Probleme bereitet, das auf den Baustellen umzusetzen, ja, halte ich aber trotzdem an der Methode, an dem Prinzip fest, weil wir durch Taktplanung wunderbare Möglichkeiten auf unseren Baustellen schaffen für unsere Handwerker. Mhm. Und jetzt betrachten wir mal das Thema Takt auf der Baustelle. Also hier bekommt jeder Handwerker oder jeder Betrieb seinen Bereich, in dem er arbeitet, ja, bekommt dort einen Zeitslot von einer Woche. Ja, mhm. Nehmen wir mal, er hat eine Wohnung, eine Woche Zeit, die Untergrundvorbereitung zu machen, ja, mit ungefähr zwei Arbeitskräften. Und diese Wohnung, vielleicht existieren über 100 Wohnungen, wiederholt er 100 Mal. Mhm. Ja, das heißt, er könnte sich in dem Zuge wirklich am Ende müsste es eigentlich in der 100. Wohnung fehlerfrei funktionieren. Mhm. Und betrachtet man jetzt das Thema Baustellencamps, schaffen wir durch die Taktplanung und Steuerung eine wunderbare Rahmenbedingung für unsere Baustelle, wo wir gleich auch methodisch mit unseren Handwerkern dort reingehen können und gleich am Anfang eine Verbesserung schaffen können. Und wenn man den Bogen jetzt noch weiterspannt, Heinrich Schmid auch noch mit den eigenen Handwerkern, das ist natürlich eine quasi durchgehende Produktion, ja, und auch durchgehender Wertschöpfungsfluss, ja, der da stattfindet, auch für das Unternehmen Heinrich Schmid. Und da gibt es natürlich Riesenpotenziale, die da vorherrschen. Ja.
Genau. Sie hatten es ein bisschen angedeutet, oder habe ich es rausgehört, es wird noch nicht überall so, sagen wir mal, so angenommen. Da höre ich so ein bisschen raus, es gibt noch den einen oder anderen Widerstand. Ich könnte jetzt darüber spekulieren, woran es liegt. Ich möchte es aber eher aus Ihrem Beruf in den Mund hören. Was sind so die Herausforderungen in der Einführung, im Einsatz von neuen Methoden?
Ja, also das Erste ist erstmal Angst vor Veränderung. Mhm. Ja, das heißt, was hat er jetzt vor? Ne? Wie kann das sein, dass hier Methoden vorherrschen und irgendwas besser geht? Ich habe doch das Gefühl, dass ich schon sehr, sehr gut arbeite. Mhm. Oder ich kann schon alles. Was will mir der junge Berater jetzt sagen? Ja. Ja. Das sind so typische Verhalten, die man feststellt. Und wichtig ist, wenn man das Thema Lean dann natürlich heranbringt, ihnen zu erläutern, worum geht es in dieser vor allem Management-Philosophie, was ist das Thema, was hat das mit auch vor allem Durchlaufzeiten zu tun und gab es das schon früher, ja, welche Unternehmen haben das früher gemacht, was sind Verschwendungen, wie erkenne ich das auf der Baustelle und ihnen da erstmal genügend Zeit zu geben, das Thema Lean zu verstehen und zu verinnerlichen. Und das braucht tatsächlich Zeit auch viel Erklärung. Weil oft springt der Funke nicht über. Und ich hatte das auch, glaube ich, Ihnen gesendet. Wenn das Thema Lean nicht sauber vermittelt wird, kann es passieren, dass Lean zu einer Dienstleistung degradiert wird, würde ich jetzt mal so behaupten. Das heißt, lieber Bauherr, wir wenden hier eine Methode an und dafür, das kostet natürlich Geld, wenn wir das mit dieser Methode machen, sozusagen den Bauherrn eigentlich für Methoden zahlen lassen. Und auf der anderen Seite wird an den alten Dingen festgehalten, wie zum Beispiel die klassische Baubesprechung, die wird halt immer noch genauso gemacht, wie die Bauleiter es schon immer gelernt haben. Mhm. Und zusätzlich wird dann noch eine Lean-Besprechung noch aufgesetzt. Ja. Und da merkt man so richtig, Methode läuft parallel mit dem, was man gewohnt ist. Mhm. Ja? Das heißt, man verändert sich nicht. Und da sieht man ganz klassisch, dass die Bauleiter und auch die Führungskräfte nicht verstanden haben, worum es denn eigentlich geht. Ja. Und das ist das, was ich sehr, sehr oft auf den Baustellen sehe und auch bei Führungskräften oder auch Bauleitern feststelle.
Ja, da würde ich sogar so weit gehen, dieses Verstanden haben, da könnte man ja raushören, ja, die sind halt zu blöd.
Nein.
Aber denn es ist ein kommunikatives Thema und wenn der Empfänger es nicht versteht, was ich ihm sagen will, dann ist er nicht so blöd, sondern ich war nicht in der Lage, es ihm so zu vermitteln, dass es verstehen kann. Das heißt, die Verantwortung bleibt bei mir.
Richtig. Hat der Schüler nicht gelernt, hat der Lehrer nicht gelehrt.
Genau.
Richtig. Das ist das, was ich oftmals auch bei anderen gemerkt habe, dass das Thema oft manchmal falsch rübergebracht wird und oft auch mit falschen Dingen suggeriert wird. Ja. Und da muss man dann schon wirklich ein bisschen aufpassen, mit welchen Argumenten man vorschießt und was dann auch die Erwartungshaltung der Leute ist.
Ja, und ich glaube eben, also zumindest mache ich damit gute Erfahrungen, was Sie eingangs gesagt haben, ich muss halt meine Arbeitsweise verändern. Das heißt jetzt nicht, dass so, weil der einzige Grund, was zu verändern, dass es besser wird. Da könnte man es im Umkehrschluss sagen, ja, und vorher habt ihr halt Käse gemacht, habt das halt nicht gut gemacht. Das heißt ja nicht, sondern jetzt haben wir halt einfach neue Erkenntnisse. Und ab dem Zeitpunkt dieser Erkenntnisse müssen wir halt anfangen, was anders zu machen, weil es sonst eben falsch wird. So nach dem Einsteinschen Thema immer das Gleiche zu tun, andere Ergebnisse zu erwarten, ist ja das Merkmal von Irrsinn.
Ja, ein tolles Beispiel vielleicht. Mhm. Ich habe bei einer großen Baustelle, es war sogar noch ganz am Anfang gewesen, haben wir die Methode Last Planner eingeführt. Und das war ein junger Kollege und ein Student, der gerade seine Abschlussarbeit geschrieben hat. Mhm. So, das war ein relativ großes Bauprojekt. Wir hatten nur 4 Gewerke in unserem Auftrag gehabt, also Estrich, Maler, Bodenleger und ich glaube Türen waren es noch gewesen. Und das im Kontext eines Großauftrages. Mhm. Und die Methode Last Planner hat dort sehr gut funktioniert. Also dieses kurzzyklische Abweichungsmanagement. Mhm. Und das Besondere war, wir haben diese sogenannte Regelkommunikationen eingeführt. Eine, die immer wöchentlich war, um die nächsten Wochen zu planen. Mhm. Und eine tägliche Regelkommunikation, die sehr kurz und sehr straff war. Das bedeutet, da durften nur spezielle Themen besprochen werden und unter anderem technische Themen durften in diesen Regelkommunikationen gar nicht auftauchen. Ja. Und das Besondere war jetzt gewesen, dass unsere Leute und auch Poliere sehr begeistert waren, weil eine Besprechung jetzt tatsächlich nur eine Stunde dauerte oder eine Viertelstunde früh. Mhm. Das waren sie so nicht, das kannten sie so nicht. Mhm. Ja. Mhm. Normalerweise arten diese Baubesprechungen immer aus, viele technische Gespräche und Dialoge stattfanden. Ja, ja. Und das andere Besondere war gewesen, es wurde kein Bauprotokoll mehr geführt, weil alles geklärt wurde. Das heißt, das Ganze, also es beruhte eigentlich auf Vertrauen, die ganze Geschichte. Und das wurde auch von Anfang bis Ende so gemacht. Und die tollste Erkenntnis war gewesen, dass ein Student, der seine Abschlussarbeit geschrieben hat, so einen sehr leichten und einfachen Überblick über die Baustelle bekommen hat, über alle Schnittstellen, die es gab, dass er tatsächlich am Ende die Baustelle komplett alleine geleitet hat. Und sowas, muss ich sagen, kenne ich nicht. Ich kann mich noch erinnern, als ich meine erste Baustelle bekommen hatte, wo ich als Student war, für mich oder die Bauleiter haben dir schon versucht zu erklären, wie die Schnittstellen sind, aber das waren ja so viele Informationen, das konnte man ja gar nicht aufnehmen. Mhm. Ne? Und durch die visuellen Themen, durch das agile Management, was man da macht, schafft man es innerhalb kürzester Zeit einen wunderbaren Überblick über die Baustelle zu bekommen. Und dementsprechend fand auch die Führung statt auf der Baustelle. Mhm. Und das war natürlich für alle Beteiligten schon was ganz Besonderes, muss man wirklich sagen.
Ja, so, ich guck mal Richtung Uhr. Wir sind schon über die halbe Stunde weg. Ich glaube, wir könnten uns noch, vielleicht machen wir sogar noch mal eine zweite Episode. Ich glaube, wir könnten uns noch über viele Dinge unterhalten. Wenn ich mal so ein bisschen für mich zusammenfasse, ich habe rausgehört, es sind so auf der nicht-technischen Ebene sind es immer wieder die gleichen Sachen. Also die Menschen mitzunehmen, den Menschen die Grundgedanken, das Warum dahinter richtig zu vermitteln. Da sind im Prinzip, also da ich jetzt in einigen verschiedenen Branchen, in ganz unterschiedlichen Branchen unterwegs bin, kann ich das sagen, es sind immer wieder die gleichen Sachen. Also diese Aussage, ja, bei uns ist alles ganz anders, das mag zwar für die technischen Inhalte, für die handwerklichen Inhalte, für das klassische Wertschöpfen, mag das zutreffen, aber für das Thema Lean an sich, glaube ich eben, trifft es definitiv nicht zu. Ich habe immer den Umgang mit Menschen, ich stehe da immer wieder vor den gleichen Herausforderungen und da glaube ich eben, kann man gemeinsam voneinander lernen, wie machen andere das, Thema Baustellencamp, dieses Vermitteln, verstehen, wie machen andere Sachen und dadurch selber besser werden, gilt für alle anderen Branchen genauso, das ist das A und O, Standards zu schaffen, ein Wiederholversprechen einhalten zu können. Und das fand ich jetzt an unserer Episode besonders spannend, dass das auch nochmal ganz deutlich wurde.
Genau. Ja, also auch von meiner Seite aus gerne zweiten Teil. Toll, meine Erfahrung hier einfach mal weiterzugeben bei Ihnen.
Ja, ich danke Ihnen also für die Zeit. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Stefan Mika zum Thema Prozesse in der Bauindustrie. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 175. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.